Pur der HSV-Podcast.
Oha, jetzt macht der HSV auch noch einen Podcast. Ja genau, denn wer ist eigentlich dichter dran an Spielern, Trainern und Verantwortlichen? Privat, authentisch, emotional. Halt einfach pur der HSV. Genau so wollen wir euch einmal pro Monat unsere Gäste vorstellen. Und zwar fernab des aktuellen Tagesgeschehens. Den Auftakt dazu macht unser Kapitän Aaron Hunt. Er nimmt uns mit auf eine spannende Reise durch seine Karriere und spricht über viele Geschichten und Geheimnisse. So verrät er zum Beispiel, warum er als 14-Jähriger fast beim FC Bayern gelandet wäre, welche Rolle ein skurriles Gespräch mit Bruno Labbadia bei seinem HSV-Wechsel spielte und wie er durch eine Verletzung seine heutige Ehefrau kennenlernte. Viel Spaß bei der ersten Folge.
Moin und herzlich willkommen zur ersten Folge des HSV-Podcasts Pur der HSV. Mein Name ist Lars Wegener und neben mir darf ich meinen geschätzten HSV-Nettradio-Kollegen Tom Husmann begrüßen.
Moin, moin.
Und wir sind natürlich nicht alleine, sondern wir haben heute einen sehr interessanten Gast, wie ich finde, und freue mich sehr, dass er zu uns gekommen ist, unseren Kapitän Aaron Hunt.
Hallo.
Moin, Aaron. Moin.
Ja, wir sitzen hier in der Loge im Volksparkstadion mit einem schönen Blick raus aufs Stadion. Wie Lars schon gesagt hat, freuen uns, dass du hier zu Gast bist und wollen uns dir vor allen Dingen als Person, als Fußballer, aber auch dem Mensch hinter dem Fußballer jetzt ein bisschen nähern und werden so die gute nächste Stunde mit dir eine Reise durch deine Karriere so ein bisschen machen. Und erster Podcast, erste Folge. Wie sieht's bei dir aus? Hast du schon mal einen Podcast gemacht?
Nee, ist auch Premiere für mich. Ich habe letztens einmal kurz reingehört von Thorsten Frings, aber nur, weil wir ja zusammengespielt haben und hat mich interessiert. Aber ansonsten noch nie gemacht, ne.
Okay, also passt ja dann. Also Premiere für dich, Premiere für uns und erste Folge. Apropos Premiere, wir starten bei uns im Podcast am Anfang immer mit der Einstiegsfrage an. Auch am Anfang der Karriere sozusagen. Wann hast du das erste Mal gegen den Ball getreten? Hast du da noch Erinnerungen?
Das erste Mal gegen Ball getreten, da war ich fünf oder sechs Jahre alt. Es war dann zu Hause im Garten oder Wohnzimmer. So hat das eigentlich bei mir angefangen. Ich habe jetzt zwei kleine oder kleinere Schwestern, jüngere Schwestern. Die eine ist 3 Jahre jünger und die andere 6 Jahre jünger. Und ich habe sie dann teilweise dann halt auch immer ins Tor gestellt. Irgendwann, so wie ich 7 oder 8 Jahre alt war. Und so waren das meine ersten Schritte mit dem Ball. Hat angefangen zu Hause im Garten und dann mit meinen Schwestern gespielt und irgendwann dann in dem ersten Verein.
Du bist aufgewachsen in der Nähe von Goslar, in einem kleinen Dorf. Wie muss man sich da so den typischen Alltag eines 6-, 7-, 8-jährigen Jungs vorstellen, der nach Fußball verrückt ist?
Das Problem ist ja, wir haben ja nicht mal richtig in Goslar gewohnt, sondern noch im Nachbardorf oder ein bisschen außerhalb noch. Und da war halt noch weniger los als in Goslar selber. Da waren, glaube ich, insgesamt in dem Dorf vielleicht 6, 7 Kinder, die in meinem Alter waren. Wobei vielleicht 2 oder 3 auch ein bisschen Fußballinteresse hatten, allerdings nicht so wie ich. Und es war dann immer sehr schwer für mich, da ein paar Kinder oder ein paar Jungs zusammenzukriegen, die mit mir spielen. Hab dann, wie ich schon gesagt habe, viele auch mit meinen Schwestern gespielt. Viel auch alleine gespielt auf dem Bolzplatz. Und war trotzdem eine sehr schöne Zeit für mich. Im Nachhinein war es ja dann so, dass ich dann auch relativ früh von zu Hause weggegangen bin, aber ich trotzdem da noch sehr schöne Erinnerungen habe.
Wie kam denn so diese absolute Begeisterung dann zustande? Hatte das auch so ein bisschen zu tun mit deinem Opa, der auch Fußball begeistert war und vor allem so viel Fußball geguckt hat?
Ja, auf jeden Fall. Bei meinem Opa lief, glaube ich, den ganzen Tag nur Fußball. Das hat sich sicherlich übertragen auf mich. Da lief von morgens bis abends wenn da kein Live-Spiel war, dann lief irgendwie der Teletext früher. Das war ja noch ein bisschen anders, da gab es ja kein Handy oder online. So wurden dann die Ergebnisse verfolgt und ja, ich glaube schon, dass ich das von meinem Opa mitbekommen habe, diese Begeisterung sehr früh für den Fußball. Und wenn ich jetzt auch so zurückdenke, für mich war eigentlich mein ganzes Leben, dreht sich immer nur um Fußball. Und es ist nach wie vor noch so, dass es, klar, es gibt wichtigere Sachen, aber ich sag mal so, was so mit Hobby oder Spaß zu tun hat, ist auf jeden Fall immer noch an erster Stelle. Ja, ich habe halt auch das große Glück, dass ich das dann auch zu meinem Beruf machen konnte, dass ich da dann auch von leben kann. Ich weiß, dass ich da sehr großes Glück habe, ja.
Hast du denn das damals schon so ein bisschen gespürt in den ganz jungen Jahren, als du in Hahnenklee war, das glaube ich, auf dem Bolzplatz auch mal alleine unterwegs warst und gesagt, das wird es mal?
Na, als kleiner Junge träumt man davon immer. Ich glaube, jeder, der anfängt, Fußball zu spielen, der will, der hat irgendwie gewisse Vorbilder oder sympathisiert mit einem Verein und will auch, ich glaube, damals hieß die Sendung immer Ranissimo noch zu meiner Zeit und ich bin dann immer nach Hause gelaufen, wollte das immer sehen und habe immer davon geträumt, irgendwann selber da zu spielen und es war natürlich mein größter Traum, aber als Kind, es ist halt ein Traum und man weiß nie, ob es Realität wird. So richtig ins Laufen gekommen ist es dann wirklich, als ich dann ins Internat gewechselt bin, da wurde dann alles ein bisschen ernster und ja, aber als Kind war eigentlich immer nur so der Spaß im Vordergrund. Einfach so die Lust am Fußball. Es war für mich einfach immer das Größte, egal bei was für ein Wetter, ob das jetzt geschneit hat, aus Eimern geregnet hat, das war mir eigentlich immer egal. Meine Mutter fand es vielleicht nicht immer so pralle, wenn ich dann mit dreckigen Klamotten oder kaputten Schuhen dann wieder nach Hause gekommen bin, musste ich mir vielleicht auch das ein oder andere Mal was anhören, aber so richtig verhindern konnte sie es auch nicht.
Das so der typische Straßenfußballer gewesen dann, wenn du ihn bezeichnen würdest? Würdest du dich so bezeichnen?
Ja, schon auf einer gewissen Art und Weise auf jeden Fall. Klar, ich habe mir vieles oder dieses Individuelle natürlich schon ein Stück weit selber beigebracht auf der Straße. Das auf jeden Fall, weil ich bin jetzt nicht der typische Spieler, der jetzt irgendwie mit 8 oder 9 zum Bundesliga-Verein geht und da dann irgendwie diese ganzen Stationen durchläuft. Ich bin zwar auch relativ früh hingegangen, aber ich habe mir irgendwie diese gewisse Art Fußball zu spielen, habe ich mir, glaube ich, schon beibehalten. Das ist auch mein Stil. Und den habe ich mir, glaube ich, so gut es geht, bis jetzt aufrechterhalten. Was natürlich auch nicht immer einfach ist in der Bundesliga. Es gibt natürlich auch Trainer, die wollen was anderes sehen.
In welchem Alter ist denn das mit dem Vereinsfußball losgegangen? Welche Erinnerungen hast du da? Es war der VfL Oka.
Genau. Ja, das weiß ich noch. Ich bin dann, ich glaube, das kam auch dann irgendwann von meinem Opa, dass er gesagt hat, ich soll doch mal da hingehen. Und dann habe ich das meiner Mama gesagt, dass ich da mal hingehen will. Und ich weiß noch, dass meine Mutter dann gesagt hat, ja, bist du dir sicher, kannst du das überhaupt so gut? Und dann bin ich doch zum Training gegangen. Und damals war, glaube ich, E- oder F-Jugend. Ich weiß gar nicht, wie alt ich war. Müsste 8. gewesen sein. Und habe ich dort mittrainiert. Ich weiß noch, dass mein Trainer damals Herr Giesecke war in Oka. Und dann habe ich mittrainiert, habe auch gar keine richtigen Fußballschuhe gehabt. Ich habe, glaube ich, mit irgendwie ganz normalen Turnschuhen mittrainiert. Und war aber dann auch gleich der Beste da. War mir jetzt selber so gar nicht bewusst, das war mir jetzt nicht so wichtig. Also ich wollte einfach Fußball spielen und der Herr Giesecke hat mich dann natürlich sofort in den Verein gebracht und war auch am Anfang ein sehr großer Unterstützer, hat mich auch immer zu den Spielen abgeholt, weil meine Eltern hatten kein Auto, musste irgendwie immer zu den Treffpunkten kommen und kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. War auf jeden Fall eine schöne Zeit.
Im ersten Training gleich zig Tore geschossen.
Ja, so ungefähr, ja. Ich weiß nicht, wie viele es waren, aber es waren auf jeden Fall eine Menge.
Und dann wurde irgendwann Werder Bremen auf dich aufmerksam. Kannst du dich daran noch erinnern, also wie das zustande kam?
Ja, das war... es war damals, ein Trainer kannte ein Scout von Bayern München, ein Jugendscout. So kam das irgendwie ein bisschen zustande. Und der hatte ihn mich mal vorgeschlagen. Ich war ja, ich glaube, das wissen die meisten gar nicht, ich war ja, bevor ich zu Werder gegangen bin, im Probetraining bei Bayern. Auch mit, keine Ahnung, 12 oder 13. Hab dann dort trainiert und war auch alles okay. Das Internat damals von Bayern war oder soll wohl relativ klein gewesen sein. Auch glaube ich nur 12 oder 13 Kinder waren dort. Und die hatten dann zu mir gesagt, ja, die können sich das gut vorstellen, aber halt erst im nächsten Jahr, dass sie mich dann holen, weil das Internat wäre jetzt voll. Und da habe ich gesagt, ja, gut, gehe ich halt wieder zurück nach Goslar und spiele da wieder so lange. Also habt ihr jetzt echt nicht groß darüber nachgedacht, war mir letztendlich auch egal. Und dann zu diesem Zeitpunkt ist aber dieser Scout ist einen Monat später, der wusste das aber schon, zu Werder Bremen gewechselt und hat dann zu mir gesagt, ja, willst du nicht bei Werder nochmal trainieren? Ist ja sowieso näher dran, auch an Goslar. Und ich habe halt auch gar nicht nachgedacht. Ich habe gesagt, ja klar, trainiere ich mal da. Bin ich dorthin gegangen und das Probetraining lief aber eher so ein bisschen durchwachsen. Es war ein Tag gut, ein Tag war es nicht so gut. Und mein damaliger Trainer Bernd Pfeiffer, der hat sich dann aber sehr stark für mich eingesetzt. Er wollte mich halt unbedingt holen. Und dann ging es wirklich ganz schnell. Also dann hatte ich ein paar Tage Zeit zu überlegen mit meiner Mutter. Und ja, ich glaube, ein paar Wochen später war ich schon dann alleine im Internat. Also es ging dann sehr schnell. Habe mich dann dafür entschieden. Und so ging das dann mit dem Internat los.
Also im Grunde ein Scout, der von Bayern zu Werder gewechselt ist, der dich dann sozusagen aus seiner Kartei mitgenommen hat und dann bei Werder nochmal vorgeschlagen hat. Das ist im Grunde der Weg zu Werder.
Genau.
Ja, im Nachgang so ganz gute Fügung, wenn du darüber nachdenkst, oder?
Also ich kann mich nicht beschweren. Ich finde ja generell, es hat alles so, wie es läuft im Leben, gibt's einen Grund für und es soll so sein. Man weiß nie, wie es letztendlich gelaufen wäre, wenn ich jetzt in München gelandet wäre. Vielleicht wäre ich da gar kein Profi geworden, vielleicht hätte ich eine bessere Karriere gemacht, weiß es nie. Also es ist auch, ich bin da jetzt auch keiner, der sich damit großartig beschäftigt. Also ich bin zufrieden, so wie es gelaufen ist.
Und in Bremen im Grunde auch erst im zweiten Anlauf sozusagen überzeugt.
Genau. Der Trainer also Bernd Pfeiffer hat da schon was in mir gesehen, was vielleicht der ein oder andere Trainer dort am Anfang noch nicht gesehen hat. Weil es waren, glaube ich, auch der ein oder andere hat sich da auch, glaube ich, gegen mich ausgesprochen, aber er war damals der Trainer und er wollte mich unbedingt haben. Und letztendlich muss man ja sagen, hat er da ein gutes Auge gehabt.
Das alles war ja im Jahr 2001, also kurz vor deinem 15. Geburtstag, als du dann ins Werder-Internat gewechselt bist. Für dich dann eine Umstellung, auf der einen Seite rund um die Uhr Fußball unter professionellen Bedingungen, gleichzeitig aber auch das erste Mal von zu Hause weg, 200 Kilometer Entfernung. War das Fluch oder Segen für dich?
Am Anfang war es schon beides. Am Anfang war das erste Jahr war richtig hart für mich. So früh von zu Hause weg, so quasi rausgerissen ja auch. Ich hatte ja nicht so eine richtige Vorbereitung, seit dass ich mich irgendwie so mental darauf vorbereitet habe. Es war dann auf jeden Fall, das erste Jahr war schon auch richtig hart, muss man schon sagen. Man ist zwar im Internat, die anderen Jungs sind auch um dich herum. Du hast zwar auch Leute, die sich um dich kümmern, aber im Endeffekt bist du trotzdem irgendwie auf dich alleine gestellt dann mit 14, 15. Und das war am Anfang dann schon sehr hart. Meine Mutter hat es natürlich, hat es mir auch ein bisschen schwer gemacht, weil sie hat damit auch zu kämpfen gehabt und hat mir dann, wie es dann halt so ist bei meiner Mama, hat mir dann natürlich auch, wir haben viel telefoniert, sie war oft zu Besuch und ich habe ihr angemerkt, dass sie damit auch sehr zu kämpfen hat, ja.
Gab es für dich damals einen Moment, wo du gesagt hast, ich habe keinen Bock mehr, ich schmeiß hin?
Ja, gab's. Ja. Den gab es nicht nur einmal. Aber einmal gab es ihn so stark, dass ich dann so Hals über Kopf nach Hause gefahren bin. Okay. meine Mama war dann zu Besuch und haben wir darüber diskutiert und ich hatte Heimweh, sie wollte, dass ich wieder zurückkomme und dann habe ich mich ins Auto gesetzt und bin nach Hause gefahren. Ja, eigentlich so eine Nacht- und Nebel-Aktion.
Wer hat dich mitgenommen? Also mit 14 bist du ja nicht selber
auch. Nee, meine Mama war ja da. Mama war zu Besuch und wie gesagt, es war so nicht richtig überlegt. Viele Heimweh gehabt, mich dann ins Auto gesetzt, bin mit meiner Familie wieder zurückgefahren. Ich habe, glaube ich, nicht mal meine Tasche ausgepackt, da stand schon mein mein damaliger Trainer wieder vor der Tür, Bernd Pfeiffer, hat dann noch zwei, drei Jungs eingepackt aus meiner Mannschaft und die haben dann mich relativ schnell wieder überredet, wieder ins Auto einzusteigen und zurückzufahren. Und aber auch ab dem Zeitpunkt war es dann einfacher für mich, als ich dann wieder in Bremen war, allein im Internat. Er hat mir dann auch klar gemacht, dass er sich sehr für mich eingesetzt hat und das wäre jetzt absolute Scheiße von mir, wenn ich ihn da jetzt hängen lassen würde. Das hat er auch relativ deutlich gesagt und für mich war das dann so, ich stand dann auch schon ein bisschen so in der Schuld. Ich wollte ihn da jetzt auch nicht enttäuschen. Und letztendlich kann ich schon sagen, dass ich ihn da sicherlich am meisten zu verdanken habe, dass es bis jetzt geklappt hat, ja.
War das dann die Wertschätzung, die dich überzeugt hat, als er mit den Mannschaftskameraden vor der Tür stand? Oder kannst du dich erinnern, was jetzt dann am Ende den genauen Ausschlag gegeben hat?
Klar, die Wertschätzung auch, natürlich, aber auch das, was er gesagt hat, ne? Er hat mich da schon ein bisschen gekitzelt, obwohl ich sehr jung war, ich wollte ihn da einfach, wie ich schon gesagt habe, nicht enttäuschen oder auch nicht hängen lassen, ne? Weil ich das ja weiß, dass er sich da für mich eingesetzt hat und dass ich da irgendwie so die Flinte nach ein paar Wochen oder Monaten ins Korn schon wieder werfe. Die anderen Jungs haben natürlich auch ihren Teil dazu beigetragen, klar. Aber der größte Grund war natürlich Bernd Pfeiffer, ja.
Und mit dem haben wir auch gesprochen und von dem haben wir jetzt auch eine Frage vorbereitet.
Hi Aaron, wie ich gehört habe, bist du beim HSV-Podcast. Da werden wieder die alten Kamellen herausgeholt. Aber Spaß beiseite, Aaron. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, als ich mit Magdeburg in Hamburg gewesen bin, wir uns auf der Tribüne getroffen haben, hattest du deinen Sohn dabei. Ehrlich gesagt hat mich das sehr imponiert, wie du mit ihm umgegangen bist. Meine Frage eigentlich, die mir die ganze Zeit durch den Kopf gegangen ist, willst du nicht als Nachwuchstrainer beim HSV anfangen? Wie Profis gemacht werden, habe ich dir doch nun gezeigt. Also Aaron, dir weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Mach's gut.
Ja, das stimmt. Wir haben uns hier gesehen, als wir hier gegen Magdeburg gespielt haben in der letzten Saison. Hab mich sehr darüber gefreut, freue mich immer, ihn zu sehen. Er hat sich auch überhaupt 0,0 verändert, ist genau noch der gleiche Typ wie früher. Und wie gesagt, freut mich immer sehr, ihn zu sehen oder mit ihm zu telefonieren. Zu seiner Frage. Ich kann mir sehr gut vorstellen, Nachwuchstrainer zu sein oder irgendwas mit dem Nachwuchs zu machen, weil ich so auch für mich gesehen habe oder merke, dass ich gerne in die Richtung vielleicht was machen würde mit dem Nachwuchs, weil ich glaube, da kann ich schon einiges weitergeben, weil ich habe ja diese Station mit dem Bundesligaverein selber durchlaufen und da kann ich mich vielleicht auch in den einen oder anderen sehr gut hineinversetzen, wie er fühlt, wie er sich entwickeln kann oder wohin er sich entwickeln kann. Das denke ich schon, dass ich mir das gut vorstellen kann, dass ich in diese Richtung irgendwann mal einschlage. Ja.
Bernd Pfeiffer, der nochmal zur Ergänzung Scout jetzt bei 1. FC Magdeburg ist, der hat ja gerade auch den Umgang mit deinem ersten Sohn, mit Finn, der mittlerweile 12 Jahre alt ist, angesprochen. Dass er den Umgang sehr, sehr, dass ihn das begeistert hat. Merkst du an dem Umgang mit ihm auch, dass du genau vielleicht das auch für junge Spieler sein kannst, wenn, im Hinblick auf ein mögliches Trainer-Dasein?
Ja, also Finn ist jetzt auch 12 und er spielt auch Fußball, hat auch relativ früh angefangen. Klar, es freut mich natürlich, dass er Fußball spielt, dass er gerne Fußball spielt. Aber ich bin jetzt kein Vater oder weil ich jetzt Fußballer bin, sage ich absolut nicht, Finn, du musst auch Fußballer werden oder ich bin überhaupt auch nicht derjenige gewesen, der ihn da angemeldet hat oder der zu ihm gesagt hat, du willst du das nicht mal probieren? Das kam dann irgendwann von ihm selber. Weil ich finde, um Fußballer zu werden oder um da irgendwann hinzukommen, musst du erstmal selber so eine große Lust dafür entwickeln. Du musst richtig Spaß haben am Fußball. Du musst, finde ich, schon als Kind ein Fußballer durch und durch sein. Also wenn ich das so mit mir vergleiche, für mich gab es ja wirklich nur Fußball. Ich habe Fußball geguckt, Fußball gespielt den ganzen Tag. Es gab gar nichts anderes. Und klar, die Schule kommt dann irgendwann noch dazu. Das ist natürlich auch, es steht an erster Stelle. Aber ich kann das schon so ein paar Vergleiche ziehen. Jetzt mit den Kindern, die vielleicht hier trainieren, die 12-, 13-Jährigen, habe ich ja jetzt auch einen Sohn, der das auch so ähnlich durchmacht oder durchlebt und kann mich da gut hineinversetzen, ja.
Also er ist nicht ganz so fußballverrückt, aber...
Nicht so fußballverrückt, wie ich es war, naja.
War schon andere Charakterzüge und andere Vorlieben und...
Ja, man muss natürlich auch sagen, heutzutage ist das alles ein bisschen schwerer. Ne? Bei mir damals, da gab es kein Handy, da gab es kein iPhone, wo du im Internet rumsurfen kannst. Da gab es dieses ganze Instagram, Facebook, wie das alles heißt, gab es alles nicht. Ne? YouTube, was die Kinder heutzutage stundenlang angucken, was ich nicht verstehen kann. da gab es so viele Sachen, die gab es früher nicht. Also für mich war es auf jeden Fall definitiv besser. Ich kann zum Beispiel heute auch nicht verstehen, hatte ich auch jetzt ein paar Mal schon mit meinem Sohn eine Diskussion, wenn ihn langweilig ist, dass er nicht einfach rausgeht auf den Bolzplatz und da spielt, da werden schon ein paar Jungs kommen irgendwann. So war das bei mir immer. Aber er sagt dann, es hat keiner Zeit, die müssen sich verabreden und so, wenn ich daran zurückdenke, bei mir gab es das gar nicht. Man ist einfach zum Bolzplatz gegangen, keine Ahnung, um 1 oder so und dann war man da bis 8 und hat irgendwie immer gehofft, dass da gleich jemand um die Ecke kommt, mit dem man spielen kann. Und heutzutage ist das alles ein bisschen anders. Also schade eigentlich. Ne?
Da gehen viele mit dem Handy vorbei.
Genau, da gehen halt viele mit dem Handy vorbei oder sind dann lieber zu Hause am PC und spielen Fortnite oder FIFA. Schade eigentlich, weil... ich glaube, dass es draußen schon ein bisschen mehr zu entdecken gibt als vom Fernseher oder vor der PlayStation.
Stellst du das selbst bei euch in der Kabine jetzt fest? Da sind ja auch verschiedene Generationen und du gehörst ja jetzt schon zu der Älteren, dass da die Jüngeren halt eher viel am Handy hängen und andere Interessen noch haben.
Ja, das auf jeden Fall. das Handy ist ja auch bei mir so. Ich erwische mich ja selber manchmal, dass ich von mir selber irgendwie abgeturnt bin, weil ich jetzt gemerkt habe, ich bin jetzt schon 3-4 Stunden jetzt an diesem dummen Handy. Ich habe eigentlich meine Zeit verplempert für gar nichts. Und es ist ja leider so irgendwie schon fast das wichtigste Teil von Menschen geworden, ne? Teilweise sieht man es bei uns auch, wenn das Training vorbei ist, wenn man dann durch die Kabine geht und von 20 Leuten haben dann 15 ihr Handy in der Hand und gucken da drauf, ne? Dann merkt man schon, ja, es hat sich schon ein bisschen was verändert.
Du bist ja selber relativ mit jungen Jahren dann als zum Werder-Profi geworden mit 17. Denkst du dann manchmal daran, wie es damals war als junger Spieler sozusagen in so einer Kabine und da sind dann auch Ältere wie du jetzt?
Ja, das hat sich auch natürlich auch sehr verändert. Früher, als ich bei Werder war, da war ich mit 17, habe ich dann, glaube ich, das erste Mal mittrainiert, dann über einen längeren Zeitraum. Und ich war dann wirklich, wir waren dann wirklich vielleicht 3, maximal 4 wirklich junge Spieler. Und jetzt, ich glaube, wenn man bei uns guckt, da sind ja wirklich 10. Letzte Saison waren es noch mehr. So dass die sich auch wirklich sehr schnell und relativ schnell wohlfühlen. Bei mir war das damals ein bisschen anders. Man kommt natürlich da rein als 17-Jähriger, dann ist dort Miku oder Frings, wo man natürlich sich einfach nur in die Ecke setzen will, schnell trainieren und auch schnell wieder nach Hause. Man will eigentlich auch gar nicht irgendwie gefragt werden oder mit denen reden. Man will eigentlich schnell, dass die Trainingseinheit rum ist, so dass man bloß nichts falsch machen kann. So war das bei mir. Und das glaube ich, gibt's aber heutzutage nicht mehr, weil es so viele junge Spieler gibt, auch in der Masse, wie wir sie jetzt hier haben, dass man das da auch nicht ganz vergleichen kann. Ne?
Aber klingt ein bisschen danach, als wenn du mal was falsch gemacht hättest und da du auch mal inzwischen die Hörner bekommen hättest.
Ja, in der Anfangszeit habe ich viel falsch gemacht, glaube ich. Ich war auch ein Spieler, der, wenn es dann so auf dem Platz war, der sich auch irgendwie nichts gefallen lassen hat. War schon so, dass ich mir das ein oder andere dann anhören musste auch. Aber ja, es ist so, wie es ist. Also war jetzt nichts Schlimmes dabei.
Aber eher nicht schüchtern, sondern schon forsch.
Ja, auf dem Platz, schon, ja. Aber so in der Kabine, so mit 17, 18 war ich schon sehr zurückhaltend, ja. Also wie gesagt, da wollte ich schnell wieder nach Hause irgendwie in der Anfangszeit. Es war natürlich alles neu und fremd für mich, ne? Du siehst die halt immer unten auf dem Rasen spielen, also in Bremen im Internat, das ist im Weserstadion drinne und du kannst quasi vom Flur aus direkt auf den Platz gucken und so habe ich dann auch teilweise die Spiele dann immer verfolgt, seit ich dort war und habe die Spieler dann halt dort immer auf dem Platz gesehen und dann irgendwann gehst du dann halt selber einfach, fährst du mit dem Fahrstuhl runter in die Kabine und trainierst dann mit denen. Und das hat erstmal ein bisschen gebraucht, um das alles zu verarbeiten oder zu realisieren. Und irgendwann wurde ich dann auch zum ersten Mal eingewechselt. Und ich weiß noch, als Thomas Schaaf dann zu mir gesagt hat, ja, und kann man sich dran gewöhnen, oder? Und ich habe irgendwie auch gern danach, weiß gar nicht, ob ich einen Ton rausbekommen habe. Das war, kann ich mir aber noch gut dran erinnern, dass er diesen Satz gesagt hat, ja.
Du sprichst das Bundesliga-Debüt damit an. 18. September 2004, da warst du gerade auch erst 18 Jahre jung, gegen Hannover 96 eingewechselt worden. Welche Erinnerung hast du noch so daran, außer diesen Satz von Thomas Schaaf, der prägend war?
Ja, welche Erinnerung? Ich glaube, das waren auch nur 7 oder 10 Minuten, die ich reingekommen bin.
84. eingewechselt für Ivan Krasnac.
Ja, ich stand dann da an der Seitenlinie und es ging dann auch ein Traum in Erfüllung auf jeden Fall. Man steht dann da, Riesenstadion, so viel Menschen, man hat davor nur Jugendfußball gespielt, hast dann da gespielt vor 100 Leuten oder 150 Leuten auf dem Dorf irgendwo und jetzt stehst du da vor 40.000 und alle gucken irgendwie auf dich. Es war auf jeden Fall ein ja, ein Gänsehautmoment, klar. Dass ich jetzt in diesem Stadion spiele, wo ich irgendwie seit 3-4 Jahren lebe auch, ja, war auf jeden Fall ein ganz besonderer Moment.
Zweites Bundesligaspiel kam kurze Zeit später. 3 Monate zwar dazwischen, aber auch noch recht zeitnah. Da standst du dann gleich in der Startelf und hast auch ein Tor erzielt. Und das war insofern besonders, dass du deinen Trainer Thomas Schaff abgelöst hast als jüngsten Bundesliga-Torschützen der Werder-Geschichte. Was hat er dir danach denn gesagt? Hat er dir das verziehen direkt?
Oder? Ach, das weiß ich gar nicht mehr, was er gesagt hat. Ich glaube, wenn er es selber auf dem Zettel hätte, hätte er mich wahrscheinlich nicht eingewechselt oder nicht spielen lassen. Nein. Ich glaube, gegen Gladbach war das, oder? Mhm. Ja. Ja, das war auch, das bleibt immer in Erinnerung, sein erstes Spiel von Anfang an, das erste Tor. Ich weiß auch noch genau, also heute weiß ich noch genau, wie das Tor war. Ich glaube, war eine Ecke, Kopfballverlängerung, dann habe ich meinen Fuß hingehalten. Ich glaube, Kopfballverlängerung von Miku, wenn ich mich nicht irre. Und ja, in dem Moment, glaube ich, gehen dir so viele Sachen im Kopf oder auch nicht. Also es, man weiß, glaube ich, gar nicht, wohin mit seinen Emotionen dann in dem Moment. Und ja, das waren so meine ersten Schritte im Profifußball. So hat das angefangen bei mir. Und ja, ich denke gern daran zurück, ja.
Welche Rolle hat Thomas Schaff allgemein für dich gespielt? Das war ja nicht nur dein erster Trainer im Profigeschäft, sondern dann auch langjährig.
Ja, eine sehr große Rolle. Also er hat mich ja zu den Profis geholt und hat auch in mir was gesehen, was vielleicht der ein oder andere im Verein nicht gesehen hat. Ist ja wie überall auch, also der eine sieht ein bisschen mehr im Spieler, was der andere vielleicht nicht sieht. Und Thomas Schaff war halt auch immer da, immer an meiner Seite, immer ein Förderer. Hat mich versucht, immer wieder reinzuwerfen. Wobei ich sagen muss, wenn ich mich heutzutage da zurückerinnere, er hat es auch wirklich schwer mit mir. Er hat auch eine Menge Geduld gehabt mit mir. War nicht immer einfach, mit mir als junger Spieler zu arbeiten, weil ich da auch schon einige Flauseln im Kopf hatte. Und damals auch schon die ein oder andere auch so langwierige Verletzung hatte, ob das jetzt eine Schambeinentzündung war, die ich am Anfang hatte, oder eine Patellasehnenentzündung, was mich dann irgendwie immer ein bisschen zurückgeworfen hat. Aber er war irgendwie immer da, hat immer auf mich gewartet und auf jeden Fall ja, im Profifußball der größte Förderer für mich, ja, auf jeden Fall.
Du sprichst die Flausen an. Es gab da so nach einiger Zeit auch noch eine Anzeige wegen Körperverletzung, Disco-Affäre, damals so ein großes Medienecho. Wie hast du denn das als junger Spieler damals so wahrgenommen und wie hast du dich selber da verhalten?
Ja, als junger Spieler, das war in dem Moment, als es alles rausgekommen war, natürlich eine Katastrophe für mich. Klar, hat mich geschämt. Wollte am liebsten im Erdboden versinken. Ja, es war am Anfang war es. Es ging halt immer nur bergauf für mich, relativ schnell alles und irgendwo auch alles so mit einer gewissen Leichtigkeit für mich, weil es ist mir nie schwer gefallen, irgendwie in den Jugendbereichen zu überzeugen oder dann halt auch am Anfang bei den Profis. Ich habe relativ schnell gemerkt, also so besonders ist das jetzt hier nicht bei den Profis, ich kann hier locker mithalten und ja, hab dann so, es war dann wahrscheinlich zu viel in meinem Kopf.
Ging das zu schnell?
Ja, was heißt zu schnell? Ich habe dann einfach so gewisse Sachen gemacht, die man dann als Profi einfach nicht machen soll, ob das jetzt Feiern ist, Alkohol war. Ich habe da jetzt nicht realisiert, dass ich jetzt irgendwie eine Person bin, wo jetzt alle drauf schauen, was macht er jetzt, was trinkt er jetzt, wie verhält er sich. Das war mir gar nicht bewusst, weil ich Für mich war ich ja immer noch der gleiche Junge, der jetzt seit 14 da in Bremen rumläuft. Für mich hat sich nichts geändert. Die Leute sehen halt einen oder gucken halt einen mit anderen Augen dann an. Und so war das dann letztendlich. Ich habe natürlich, wie gesagt, ein bisschen bewusster hätte ich schon mit der Sache umgehen sollen oder auch müssen und habe das dann zu spät geschnallt. Erst wo es dann ein, zwei Mal, wo ich dann ins Fettnäpfchen getreten bin, dann hat es irgendwann Klick gemacht.
Wir haben unter anderem auch mit einem gesprochen, der auch viel erlebt hat und auch ja in deinem jetzigen Leben, den du auch schon jetzt vor kurzem getroffen hast und der auch so ein bisschen auf der Straße viel erlebt hat, und von dem haben wir auch eine Frage.
Ah, was geht ab? Mein Name ist Millionär und meine Frage lautet: Wie waren die erste Mio auf dem Konto, Digi?
Ah, gute Frage. Ja.
Millionär, für die, die ihn nicht kennen, auch ein Rapper, den du auch schon mal getroffen hast und auch die Musik hin und wieder hörst, wie ich glaube ich.
Ja. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Also, ich habe halt das ganz große Glück im Leben, dass ich das, was ich am liebsten mache, zu meinem Beruf machen konnte, jetzt über 15 Jahre und dadurch auch sehr gutes Geld verdiene. Und mir vielleicht viele Sachen ermöglichen kann, die ich mir ohne Fußball nicht hätte ermöglichen können oder für meine Familie auch. Das ist natürlich ja ein schöner, ja, ein sehr schöner Nebeneffekt, ja, dass ich mir da ja Sachen leisten kann oder erlauben kann, die ja, weil halt sehr viel Geld im Fußball zu verdienen ist. Also es ist ja, es hat sich ja irgendwie, seit ich angefangen habe, immer entwickelt. Jetzt ist es ja mittlerweile so, dass es irgendwo gar kein Ende mehr nimmt. Und im Fußball gibt es halt eine Menge Geld zu verdienen. Und ja, es ist auf jeden Fall, wie gesagt, für mich ist schön, dass ich da meine Familie und mir in gewissen Sachen helfen kann. Klar, Geld ist auf keinen Fall das Wichtigste, ist nicht alles, aber es macht vielleicht das ein oder andere leichter.
Und ist es vielleicht am Ende auch das Erfolgsgeheimnis, dass du vieles am Ende auch noch so siehst, wie es am Anfang war, dass du halt sehr viel Spaß im Fußball hast?
Also für mich war nie Geld im Vordergrund, wenn ich irgendwas unterschrieben habe. Ich weiß noch, bei meinem ersten Vertrag, das war mir so egal, was da drin steht bei Werder. Es hat mich 0,0 interessiert, ob ich da jetzt 5.000 D-Mark oder Euro mehr verdiene oder nicht. Es war mir egal, ich wollte einfach Fußball spielen. Ich habe es dann irgendwann, ein halbes Jahr später, irgendwann dann realisiert, als ich dann irgendwann mal so aufs Konto geguckt habe, ich so, boah, ist schon nicht schlecht, was ich da jetzt verdiene, aber so war das dann immer. Also war es dann auch, als ich von Werder weggegangen bin nach Wolfsburg. Es war nicht wegen dem Geld, das war, weil der Verein und ich Ziele hatten, international zu spielen. Weil ich da eine Chance gesehen habe, auch in dem Verein unter den ersten vier zu spielen. Weil ich die Nähe hatte zu meiner Familie nach Goslar, nach Bremen, zu meinem Sohn. Das waren eher die Gründe. So war es dann halt auch, als ich hierher gekommen bin. Ich bin ja hierher gekommen und habe hier weniger verdient als in Wolfsburg. Ich bin hierher gekommen, weil ich in Wolfsburg nicht mehr glücklich war mit dem Fußball, weil ich meiner Meinung nach zu selten gespielt habe, zu wenig gespielt habe und ich wollte einfach Fußball spielen. Und deswegen bin ich auch hierher gekommen. Und das war, also der Fußball steht bei mir immer an erster Stelle.
Wir haben 14 Jahre Werder Bremen hier mit auf dem Zettel stehen. Du hast kurz angesprochen, danach ging es nach Wolfsburg und dann zum HSV, was für viele auch überraschen kann, unter anderem auch für jemanden, mit dem du auch schon einige Zeit zusammengespielt hast.
So, lieber Aaron, Freund, Nachbar, Gegner, nein, Spaß beiseite. Was ich dich immer fragen wollte ist, warum hast du dich für den HSV entschieden?
Ist Ivan, oder?
Ja, richtig.
Also seine Stimme verstellt.
Muss mal kurz beschreiben, dass Aaron gerade sehr lange nachdenken musste und mit den Augen so ein bisschen nach oben rollte. Wer ist denn da überhaupt?
Er hat seine Stimme ein bisschen verstellt.
Also, Ivan Klasnitsch, genau.
Jetzt war ich so auf die Stimme konzentriert, dass ich die Frage jetzt gar nicht...
Er hat die Frage gestellt, warum...
Clever von dir. Ja.
warum du zum HSV gewechselt bist. Das war ja beim Deadline Day... Mhm. Und damit dann auch für viele sozusagen, die vorher mit dir, mit Werder, dich mit Werder auch vielleicht immer in Verbindung gebracht haben, der Tod für Werder. Ja. Die Tür hast du zugemacht.
Ja, die
neue ging auf.
wie kam das zustande? Also ich habe es ja eben gerade schon ein bisschen angerissen. Ich war in Wolfsburg nicht ganz so glücklich. Mit meinen Einsatzzeiten. Ich war oder bin einfach viel zu viel Fußballer, dass ich mich damit anfreunden kann, auf Dauer auf der Bank zu sitzen oder mir samstags das Spiel immer von außen reinzuziehen. Dafür, wie gesagt, bin ich viel zu viel Fußballer und das war in Wolfsburg leider häufig der Fall. Dann kam noch irgendwann ein Innenbandriss dazu, irgendwann im Euroleague-Spiel, dass ich da dann auch nochmal ein paar Monate ausgesetzt habe. Und dann hatte ich ja immer so einen losen Kontakt zu Benjamin Schmeles, der damals hier als Scout war, mit dem ich damals im Internat in Bremen gewohnt habe, zusammengespielt habe in der B- und A-Jugend. Er war damals mein Kapitän. Und wir hatten immer so ein bisschen losen Kontakt und dann irgendwann hat er dann geschrieben, ja, kannst du dir das vorstellen, hierher zu kommen? Es ging aber schon ein bisschen länger, es war schon davor. Und dann habe ich immer gesagt, ja, im Großen und Ganzen kann ich es mir vorstellen, aber ich muss mal gucken, wie es jetzt hier in Wolfsburg weiterläuft. Und dann irgendwann, ja, ein oder zwei Tage vor dem Deadline Day haben wir nochmal ein bisschen Kontakt gehabt. Da habe ich zu ihm gesagt, du, ich kann es mir vorstellen. Und dann ging es wirklich ganz schnell an dem Deadline Day. Bin ich dann hierher gefahren, habe mich dann mit Benjamin Schmedes erstmal in seiner Wohnung getroffen, sind dann zusammen zu Bruno Labbadia gefahren, habe mich dann mit ihm unterhalten. Meine Frau und ihre Schwester waren dann auch im Auto, die habe ich dann hier in der Stadt gelassen und habe dann aber zu ihr gesagt, ja, ich treffe mich nur mit denen, es wird wahrscheinlich sowieso nicht klappen, ich hole dich nachher später in der Stadt wieder ab. Und dann waren wir dann sind wir zu Bruno gefahren und dann hat Bruno halt erstmal alles erzählt, was ich nicht kann. sehr lange dann.
Was war das?
Das war das Gespräch, hat mir dann erzählt, was er mit mir vorhat und was ich nicht kann, seiner Meinung nach. Und ich habe dann irgendwie versucht, immer so einen Blickkontakt zu Benny aufzubauen und war mir jetzt gar nicht so klar, will er mich haben oder... Will er mich nicht haben, also was mache ich jetzt hier? Hab dann aber im Nachhinein erfahren, dass das seine Art so ein bisschen ist. Und das Gespräch ging relativ lange auch, so dass Benny dann irgendwann gesagt hat, du Bruno, wir müssen jetzt langsam ins UKE fahren, wir müssen den Test machen, sonst wird das alles nichts. Dann sind wir losgefahren, durch den Hamburger Verkehr natürlich. Ich weiß gar nicht, bis 18 Uhr ging, glaube ich, der Deadline Day oder sowas. Wir kamen wirklich um 5 oder so da an, also oder 4:30, musste alles sehr, sehr schnell gehen. Also da hat uns Bruno dann schon nochmal durch die Stadt gehetzt. Haben es dann letztendlich alles geschafft. Bin dann hierher zum Stadion gefahren. Zu Dietmar Beiersdorf war noch, Peter Knebel war noch hier. Und irgendwann habe ich dann auch an meine Frau dann gedacht. Hab sie dann angerufen und gesagt, ja, kannst ins Stadion kommen, ich habe unterschrieben. Und sie hat erstmal gedacht, der verarscht mich doch. Also, ohne irgendwie was abzusprechen. Aber es ging halt wirklich alles so schnell und drunter und drüber, dass sie auch einfach keine Zeit hatte, irgendwie da jetzt nochmal mit ihr zu diskutieren, darüber nachzudenken. Und ja, sie kam dann her. Sie wusste gar nicht so, was sie jetzt davon halten soll, ne? Ja gut, jetzt sind wir hier. Wie geht's jetzt weiter überhaupt? Wie machen wir das? Und sind dann auch in, ich glaube, irgendwann dann um 22 Uhr Richtung Bremen gefahren, ihre Schwester abgelassen. Von da aus dann noch nach Wolfsburg gefahren, meine Schuhe geholt. Nächsten Morgen war dann schon um 10 Uhr hier Training. Ich habe dann zwar noch gefragt bei Bruno Labbadia, ob ich zum Nachmittagstraining kommen kann, weil es ist ja schon noch eine Reise und ich wäre dann erst um 3 oder 4 Uhr nachts wieder hier, aber gab es gleich keine Diskussion. Ich musste zum Training. Habe ich mir schon gedacht, okay, gut, mache ich das. Und so war das dann an dem Tag. Also wirklich sehr schnell ging drunter und drüber. Und bereue es aber absolut überhaupt nicht, dass ich mich dafür entschieden habe. Weil, wie gesagt, ich wollte unbedingt wieder Fußball spielen und in Wolfsburg war das zu dem Zeitpunkt nicht der Fall.
Hat er dich dann so ein bisschen gekitzelt mit dem, was du nicht kannst, dass du ihm das dann so zeigen wolltest?
Also, er hat jetzt nicht nur schlecht geredet. Nee. Aber klar, man kommt natürlich dahin, erwartet vielleicht ein bisschen was anderes. Aber er hat mich natürlich schon auch damit gekitzelt. Ich habe mir gedacht, okay, wenn du das so siehst,
ich zeig dir das
Gegenteil. Ich werde dich schon überzeugen, dass du da was anderes siehst. Oder du wirst relativ schnell merken, auch dass oder deine Meinung ändern. Und ja, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt zusammengearbeitet haben. Es ging dann, ich glaube, etwas über ein Jahr, oder? Leider relativ schnell zu Ende. Ich fand, dass Bruno Labbadia immer ein sehr guter Trainer war, hier echt eine gute Arbeit gemacht hat. Ja, leider relativ, also unsere Zusammenarbeit relativ schnell zu Ende, was ich ein bisschen schade fand, ja.
Du hast dich ja auch, genau wie die Mannschaft, gut eingelebt dann in dem Jahr, als du gekommen bist. Stabile Saison gespielt unter Bruno Labbadia. Mhm. Wie war das für dich dann, auf einmal im HSV-Trikot dann doch da zu sein und so vieles zu kommen? Weil da spielt ja auch nebendran um den Verein ziemlich viel mit, wenn man auch vorher so eine lange Werder-Vergangenheit hatte.
Ja, also mir war dann schon bewusst, dass es auch sicherlich viele Anhänger vom HSV gibt, die das überhaupt nicht gerne sehen. Jetzt mal abgesehen von den Werder-Fans, für die war das Thema sowieso durch. Wobei ich da aber auch sagen muss, so ganz kann ich es, also ich kann schon ein Stück weit verstehen von der Werder-Seite, aber letztendlich muss man auch sagen, sie feiern auch ihren Ailton, der hat auch hier gespielt, hat in Bremen gespielt. Ich war jetzt nie der Publikumsliebling in Bremen, obwohl ich aus der eigenen Jugend kam. Es gab da irgendwie immer einen Teil, die mich gemocht haben und einen Teil, die mich überhaupt nicht gemocht haben im Publikum. Von daher konnte ich diese ganze, wie soll ich das sagen, dieses ganze Drumherum von der Werder-Seite konnte ich es gar nicht richtig nachvollziehen. Weil, wie gesagt, ich war jetzt nicht der Publikumsliebling in Bremen. Und von daher. Aber dass die Leute hier mich da deswegen vielleicht ein bisschen kritischer sehen, das war mir von Anfang an klar. Für mich oder mein Kopf war halt nur, ich kann die halt nur mit Leistung überzeugen. Das ist meine einzige Chance, die auf meine Seite zu ziehen. Eine andere Chance habe ich gar nicht. Und das habe ich vom ersten Tag an versucht. Und mittlerweile ist es so, glaube ich, dass wir da ein ganz gutes Verhältnis haben zueinander.
Das glaube ich auch. Also zumindest auch die Mannschaft, du bist mittlerweile auch Kapitän geworden. Dein Wort hat Gewicht. Wie hat sich das für dich beim HSV aber so entwickelt? Weil bei Werder hattest du insgesamt 2 Trainer oder 3 Trainer in 14 Jahren und beim HSV hattest du dann nach der ersten Saison unter Bruno Labbadia, in den nächsten drei in einer Saison, und es wurde relativ turbulent hier.
Ja, leider waren es dann letztendlich so viele, muss man natürlich sagen. Als Spieler hat man das natürlich auch überhaupt nicht gerne, weil so eine Trainerentlassung ist auch immer daran geknüpft, dass die Spieler einiges nicht richtig gemacht haben, ganz klar. Ja, in Bremen war es ein bisschen anders, wie du schon gesagt hast, da hatte ich zwei Trainer in den ganzen Jahren. Hier, ich weiß gar nicht, wie viel jetzt mittlerweile, aber auf jeden Fall zu viele. Und ja, es ist ein schwierigeres Umfeld als in Bremen, ganz klar. Der Verein an sich hat natürlich schon eine große Strahlkraft, eine Menge Wucht auch dahinter, was vielleicht auch Fluch und Segen zugleich ist. Das kann man schon so sagen. Wenn man jetzt guckt, wir spielen jetzt das zweite Jahr in der zweiten Liga und wie viele Leute trotzdem ins Stadion kommen, wie präsent der Verein trotzdem so in den Medien ist, ich glaube, das ist schon einmalig. Ja. Und das kann man vielleicht mit Werder nicht so unbedingt vergleichen. Werder ist da schon ein bisschen überschaulicher, vielleicht ein Tick kleinerer Verein. Aber man muss auch sagen, dass sie es in Bremen über Jahre hinweg wirklich super machen. Wirklich eine ganz tolle Arbeit. Da in schwierigen Phasen auch sehr oft die Ruhe behalten und bewahren. Und ich finde, da kann man sich vielleicht auch als Rivale vielleicht ein bisschen was abschauen. Ja.
Stimmt.
Wir haben jetzt ein bisschen die letzten vergangenen turbulenten Jahre angesprochen. Nach der einen stabilen Saison unter Bruno Labbadia, noch mit Platz 10, habt ihr in der Folgesaison 2016-17 am letzten Spieltag den Klassenerhalt geschafft und darauf dann allerdings 2018 erster Abstieg der Vereinsgeschichte und auch für dich persönlich erster Abstieg deiner Karriere. Mhm. Würdest du sagen, das war auch so der Tiefpunkt deiner Fußballerkarriere?
Ja, auf jeden Fall. Das kann man definitiv so sagen. Also als Fußballer willst du ja generell nie irgendwie absteigen. Und dann hier halt mit dem Verein, der noch nie abgestiegen ist, dann dabei zu sein, wenn er absteigt, ist natürlich grausam auf jeden Fall. Also in dem Moment, als es dann passiert ist, war es, ja, wenn man hier rumgeguckt hat, war es schon so eine Leere, die man hatte. Ich glaube, bei jedem hier auch im Stadion. Und es sind so auf jeden Fall so Momente, die man als Fußballer irgendwie überhaupt nicht will, wo man sich auch absolut nicht gerne daran zurückerinnert. Ne?
Du hast dich dann aber entschieden zu bleiben. Gerade das wurde dir sehr, sehr hoch angerechnet auch. Wie hast du dann nach dem Abschied darüber gedacht?
Ich muss erstmal sagen, so die ersten ein, zwei Tage habe ich an gar nichts gedacht. Also ich habe wirklich an nichts, so jetzt vom Fußball her nichts gedacht. Ne? Ich habe jetzt nicht gedacht, Vertrag läuft aus, wo spiele ich jetzt nächste Saison? Das war überhaupt gar nicht in meinem Kopf, sondern nur, Kacke, wir sind jetzt echt abgestiegen. Ne? Jetzt so mit ein, zwei Tagen später realisierst du es vielleicht noch einen Tick mehr, wenn du dann zu Hause bist und dann mal so einen Moment für dich hast, dann denkst du, scheiße, du bist echt abgestiegen in die zweite Liga mit dem Verein. Ja, und dann kommst du natürlich noch hier, hast natürlich noch ein bisschen Training trotzdem, ne? Und siehst halt die Leute, verabschiedest dich dann so langsam in Urlaub, den einen weißt du, siehst du erstmal nicht mehr. Bei mir war es ja auch so, der Vertrag ist ausgelaufen. Ich bin dann erstmal in Urlaub gefahren, wollte erstmal einfach abschalten, so auch gar nicht an Fußball denken. Also mir war es letztendlich auch egal, dass mein Vertrag jetzt ausläuft. Ich wollte erstmal weg und erstmal mit der Familie Zeit verbringen. Und dann irgendwann denkst du natürlich darüber nach, wie geht's jetzt weiter? Was hast du für Ziele? Was willst du machen? Ich habe ja auch keinen Hehl daraus gemacht, dass ich schon gerne vielleicht nochmal 1-2 Jahre im Ausland spielen will, dass das vielleicht auch irgendwo ein Reiz bei mir ist, das zu machen. Es wäre eigentlich zu dem Zeitpunkt vielleicht der richtige Schritt, weil der Vertrag ja auch ausgelaufen ist. Ich war dann aber, ich glaube in Dubai war ich und dann irgendwie so relativ schnell so für mich gemerkt, kann es jetzt auch nicht so gehen, irgendwie kann es jetzt irgendwie nicht absteigen und dann dich irgendwie so aus dem Staub machen, das ist einfach nicht meine Art, das will ich nicht, also da geht es mir dann auch letztendlich auch gar nicht so irgendwie so darum, jetzt ins Ausland zu gehen, da vielleicht nochmal ein bisschen mehr Geld zu verdienen, ich bin ablösefrei, klar wäre da was möglich gewesen, aber für mich stand im Vordergrund, ich hätte halt da schon noch ein sehr großes Ziel, einen großen Ansporn, mit diesem Verein wieder in die erste Liga aufzusteigen. Und das hat sich dann so bei mir entwickelt, das stand so dann irgendwann nach ein paar Tagen über allem, über den anderen Zielen, die ich vielleicht noch hätte, ins Ausland zu gehen, da vielleicht noch ein paar Erfahrungen zu machen. Aber irgendwie hat mich das nicht mehr losgelassen dann mit dem HSV und habe dann auch viel hin und her telefoniert mit Christian Tietz, war ja damals Trainer und hab natürlich auch wissen wollen, wie sieht die Mannschaft aus, gibt es da eine reelle Chance, dass wir eine Mannschaft haben, die um den Aufstieg spielt, das gehört ja auch dazu. Ich bin ja, ist ja nicht beim Tennis so, dass du auf dich alleine gestellt bist, ne? Du brauchst halt eine schlagkräftige Mannschaft. Und dieses Gefühl hatte ich einfach und ich habe die, oder sehe da jetzt immer noch die große Chance darin, für mich das auch ein Stück weit wieder gerade zu biegen. Ja.
Große Chance, großes Ziel, das du da vor Augen hast und das jetzt auch seit der vergangenen Saison schon als Kapitän. Spürst du damit nochmal eine größere Verantwortung und auch so einen sich schließenden Kreis so ein bisschen? Also vom Erzfeind gekommen, mittlerweile HSV-Kapitän.
Ja, wenn ich mich an meine Werderzeit zurückdenke und jemand hätte mir das gesagt, dann hätte ich gesagt, du bist bekloppt oder so, das ist unvorstellbar, ne? Aber es hat sich jetzt in den letzten Jahren halt so entwickelt. Ich bin jetzt, glaube ich, gehe jetzt in meine 5. Saison. Und ich habe ja jetzt wirklich sehr viel mitgemacht, auch schon hier beim HSV viel erlebt und bin jetzt seit zwei Jahren Kapitän. Im Großen und Ganzen muss ich aber sagen, hat sich für mich nicht viel geändert. Also ich bin jetzt nicht anders, nur weil ich jetzt Kapitän bin. Ich bin nach wie vor der gleiche. Muss vielleicht das eine oder andere mehr regeln als vorher, aber ich versuche da trotzdem immer noch der gleiche zu sein. Also muss mich da jetzt nicht verstellen, nur weil ich jetzt eine Binde um den Arm habe.
Dein Wort hat auf jeden Fall ein besonderes Gewicht als dienstältester Spieler, als erfahrener Spieler oder auch als Kapitän. Du hast vor mehreren Wochen oder Monaten auch in dieser Causa Bacariata ein bemerkenswertes Statement bei Instagram abgegeben und damit dann auch eine klare Stellung bezogen zu diesem Fall. Was hat dich damals dazu bewogen, das zu machen?
Es ist jetzt schon ein bisschen her. Ich dachte eigentlich, die Sache ist abgehakt. Nein. Ich fand es einfach nicht in Ordnung, wie die Medien damit umgegangen sind. Oder gewisse Medien. Dass sie da einen Jungen hingestellt haben, der so viele Hürden überwunden hat, den sie dann irgendwie so als... Es war ja dann letztendlich so, die haben ihn dahingestellt als Verbrecher, der jetzt irgendwie alle betrogen und beschissen hat, um hier Fußball zu spielen. Und das war ja absolut nicht der Fall. Er hat so einen schweren Weg gehabt, hierher zu kommen und hat dann hat ja hier kein Probetraining gemacht bei einer Jugendmannschaft und hat irgendwelche Leute beschissen. Er hat hier Probetraining gemacht bei den Profis und Bruno Labbadia hat damals gesagt, cool, ich finde den Jungen gut, ich will den haben. Und wie dann letztendlich so die Medien darüber geschrieben haben und auch schon eine Vorverurteilung gemacht haben, das fand ich einfach nicht gut. Und das ist auch kein Stil, finde ich. Klar, als Journalist hast du natürlich gewisse Freiheiten, wie du schreiben kannst und darfst. Aber wo ist denn da das Menschliche? Also du bist ja auch trotzdem irgendwo ein bisschen Mensch. Und wie da einige geschrieben haben, das war einfach unmenschlich. Und ich weiß nicht, wie die sich in den Spiegel gucken können und ob für die nur gilt, irgendwie Überschriften zu drucken und Zeitungen zu verkaufen. Das ist für mich das Wichtigste. Anscheinend ist das für viele das Wichtigste. Aber dahinter ist ja auch noch ein Mensch, über den du schreibst. Und das haben, glaube ich, schon einige, die darüber geschrieben haben, für die war das nicht wichtig. Und das fand ich einfach nicht in Ordnung. Und deswegen habe ich irgendwann mal dazu was gepostet.
Und auch eher wieder auf das Sportliche gekommen, bei Bakker auch. Wie siehst du denn seine Entwicklung? Hättest du das eigentlich so sportlich für Möglichkeiten?
Bakker, seine Entwicklung ist überragend. Also das habe ich so bis jetzt überhaupt noch nicht gesehen. In den 15, 16 Jahren, die ich jetzt Profi bin. Wenn ich das sehe, wie er am ersten Tag gekommen ist, wie er hier mittrainiert hat, auch danach noch, das ist Wahnsinn, wie er sich entwickelt hat. Ich glaube, das können auch nur die sagen, die jetzt die mit ihm seit dem ersten Tag an ihn begleitet haben. Na klar, er wird wahrscheinlich immer seine technischen Probleme haben mit ein paar Sachen, aber wenn man das sieht, wie er gekommen ist und wo er jetzt ist, das sind Welten wirklich. Das sind wirklich Welten und es macht unglaublich Spaß, ihn zuzugucken mittlerweile, wie er spielt. Er hat jetzt mittlerweile nur eine gewisse Ruhe am Ball, kann Situationen einschätzen, hat ein Gespür dafür, wie er nach innen dribbelt, wie er Pässe spielt. Das konnte man vorher nicht so erahnen. Und ich finde, da muss man auch wiederum Bruno Labbadia ein Riesenkompliment machen. Der hat da was gesehen und hat sich dafür eingesetzt, ihn hierher zu holen. Und wenn man die Entwicklung sieht, kann man davon nur den Hut ziehen. Ja.
Und von Bakker haben wir jetzt auch eine Frage.
Hallo Aaron, Bakker hier. Meine Frage an dich wäre, wer ist deine Modeberatung? Weil du bist immer so chic angekleidet. Ja, ciao.
Meine Modeberatung. Eigentlich ich selber und meine Frau natürlich. Das war's auch schon. Ja. Also ich zieh mir das an, was mir natürlich gefällt. Ich weiß aber, dass Bakker schon das ein oder andere versucht zu kopieren. Auch schon einmal das ein oder andere mal fragt.
Gelungen?
Ja. Er gibt sich Mühe. nein, also ich ziehe mich schon ab und zu, gut, heute sieht es nicht so aus, aber ich ziehe mich schon ab und zu gerne gut an. Also was ich denke, was gut ist, weiß nicht, ob es die anderen so denken, aber das ist mein Geschmack. Es gibt aber auch dann wieder wirklich so Tage, wo ich dann echt viel im Jogginganzug bin. Ist immer so situations- oder so launenabhängig bei mir. Ja? Wenn ich jetzt so eine Woche keine Ahnung, verschiedene Jogginganzüge anhabe, dann ist es aber auch so, dass ich dann irgendwann mal zu Hause bin und gar keinen Jogginganzug mehr sehen kann. Wobei ich auch sagen muss, das mit den Jogginganzügen, das hat ja ein bisschen Überhand genommen bei den Fußballern. Es gibt ja, also wir haben ja auch ein paar Spieler, wo ich ernsthaft mal nachfrage, ob die überhaupt eine Jeans zu Hause haben. Unter anderem Bobby, hab ich schon öfter drauf angesprochen.
Wie war die Antwort?
Ja, er sagt, er hat schon eine Jeanshose zu Hause, aber ich glaube von 300 Tage im Jahr hat er wahrscheinlich einen Jogger an.
Ich glaube, man hat eben herausgehört, als du über Bakka gesprochen hast, dass da eine sehr besondere Beziehung zwischen euch gewachsen ist. Würdest du das auch so sagen?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele hier sind, die das hier vom ersten Tag an mitgemacht haben. Ich glaube, Gideon, Tom und ich, das war schon fast, glaube ich. Und alle, die das so mitgemacht haben, auch jetzt mit der Sache, mit seiner Identität hin und her, seine Entwicklung. Aber das Wichtigste, wir wissen ja alle, was für ein Mensch Bakka ist. Und Bakka ist so ein herzensguter Mensch, der will oder der könnte wirklich keine Fliege was zuleide tun. Hat immer, ist immer gut gelaunt, hat immer ein Lachen im Gesicht, sehr hilfsbereit. Und ich glaube, wir alle oder der ganze Verein, der freut sich einfach über seine Entwicklung. Wir freuen uns, wenn er da am Samstag auf dem Platz steht, im Stadion steht, als er sein erstes Tor geschossen hat in der zweiten Liga. Es war ein ganz besonderer Moment, da habe ich mich mehr gefreut, als ob ich das Tor geschossen hätte. Ich glaube, in Aue war das noch. Und wir haben jetzt schon einiges erlebt mit ihnen und bei ihnen sieht man aber auch, dass die Reise noch lange nicht zu Ende ist. Also ich habe es ja eben gerade schon noch nie jemanden gesehen, der sich in so kurzer Zeit so entwickelt hat und bin mir nicht sicher, wo das bei ihnen noch endet. Also wie schnell das noch weitergeht und wo irgendwann dann vielleicht mal Stopp ist. Also das kann man, glaube ich, jetzt nicht voraussagen.
Grundlage war und ist bei ihm ja die enorme Athletik und Schnelligkeit. Müssen wir jetzt mal eine Überleitung zu einem nicht ganz so tollen Thema finden, aber was dich ja auch begleitet, wie oft wünschst du dir aktuell oder würdest du dir den Körper von Bakka wünschen?
gar nicht eigentlich. Es ist, ich muss ehrlich sagen, dieses Jahr ist schon der Wurm drin bei mir. Also so ein Jahr wie dieses Jahr hatte ich wirklich noch nie. Auch wenn ich schon das ein oder andere Mal ein schwieriges Jahr hatte. Aber so, was dieses Jahr passiert ist, ist schon auch für mich hart hinzunehmen, sage ich mal. So viel Muskelverletzung gehabt. Jetzt war ich jetzt eigentlich auch wieder auf einem guten Weg und jetzt wurde ich gefoult im Training. Jetzt muss ich wieder 2-3 Wochen Pause machen. Also immer wieder so kleine Rückschläge. Es sind ja nie so große Verletzungen, die ich habe. Es ist jetzt nie irgendwie ein Bänderriss. Oh gut, jetzt habe ich ein Bänderriss. Aber vorher, die Verletzungen waren ja jetzt nie so, wo ich sage, okay, das habe ich jetzt. Ich habe jetzt ein Bänderriss im Knie und falle jetzt 6 Wochen aus. Ich hatte jetzt ja über das ganze Jahr immer irgendwie diesen Muskel hinten, der irgendwie immer gezwickt hat, sich immer wieder gemeldet hat, wo mir jetzt auch nie so richtig jemand sagen könnte, das kommt von da, das ist die Lösung, das musst du machen, dann kriegen wir das in den Griff. Das war ja leider nicht so. Das ist natürlich dann für einen Spieler immer unbefriedigend, wenn du nicht so wirklich weißt, was ist es denn jetzt endlich, warum kommt das immer wieder? Wie kannst du vorbeugen, was kannst du machen? Schwierig auf jeden Fall gewesen, das Thema. Ich habe es aber jetzt seit gut 5-6 Wochen im Griff. Jetzt wurde ich leider gefoult im Training, sodass ich das letzte Spiel auch nicht spielen kann. Ich bin aber grundsätzlich ein positiver Mensch und hoffe auf ein neues Jahr mit wenig oder gar keinen Verletzungen, dass ich durchstarten kann, dass ich fit bleibe über einen längeren Zeitraum und dass ich dieses Jahr sportlich auf jeden Fall vergessen kann.
Inwieweit machst du denn etwas anders oder Versuchst du dagegen anzuwirken oder sind es dann am Ende Gespräche, die dich dann vielleicht auch zu Hause auffangen? Oder?
Ja, ich habe natürlich zu Hause meine Frau, die mich da schon sehr häufig auffängt, sehr positiv dann auf mich einredet, mir dann auch in gewissen Phasen dann halt auch die Augen öffnet, dass es durchaus wichtigere Sachen gibt als Fußball oder auch schlimmere Sachen als eine Verletzung. Wo ich dann auch häufig drüber nachdenke und sage, ja, es stimmt, ich habe jetzt einen Faserriss, es gibt wirklich weitaus schlimmere Sachen im Leben. Ich mache eine ganze Menge für diese Verletzung, die ich jetzt immer hatte, für den Oberschenkel. Ich trainiere zusätzlich mit einem Trainer außerhalb jetzt hier vom HSV 3 bis 4 Mal in der Woche und bin eigentlich der Meinung, dass ich das jetzt in den letzten Wochen gut im Griff habe. Muss da natürlich dranbleiben. Ich weiß, dass das, dass ich da nicht nachlassen kann oder darf. Will ich auch gar nicht, weil ich will es einfach nicht wiederhaben, diese Muskelgeschichte. Weil ich weiß, wie mich das genervt hat über dieses Jahr und wie viel ich dadurch verpasst habe, wie viele Spiele ich verpasst habe in wichtigen Phasen, wo ich dann verzweifelt dann zu Hause saß und auch nicht mehr weiter wusste. Das kann doch nicht wahr sein, dass mir das schon wieder passiert, dass dieser Muskel sich andauernd wieder meldet, dass er andauernd wieder Probleme hat. Und ich versuche das jetzt so weit vorzubeugen, zu trainieren, dass es nicht wieder passiert. Ja.
Du hast deine Frau angesprochen. Stimmt es, dass ihr euch auch in einer Reha-Phase oder in einer Verletzungsphase von euch kennengelernt habt?
Ja, das war, glaube ich, das einzig Gute an meinen Verletzungen, dass ich sie dort kennengelernt habe. Es war auch damals in Werder, bei Werder. Sie hatte, glaube ich, einen Kreuzbandriss. Ich muss dazu sagen, sie hat damals auch Fußball gespielt. Sie hatte damals einen Kreuzbandriss. Ich hatte, glaube ich, damals meine, wenn ich mich nicht irre, meine Schambeinentzündung. Und wir sind uns da halt häufiger beim Weg gelaufen. Haben uns, wie das dann so ist, so ein paar Blicke zugeworfen. Ich hatte damals einen Freund, der kannte sie schon ein bisschen länger und dann habe ich ihn mal darauf angesprochen, auf sie und so ging das dann.
Kam das
eine
zum
anderen. So kam das eine zum anderen und dann haben wir mal geschrieben, irgendwann telefoniert. Und ich weiß noch, unser erstes Treffen war dann am Bahnhof in Bremen. Sie hatte da in der Nähe gearbeitet bei so einem, in meinem Einzelhandel. Und sie hat dann den Treffpunkt vorgeschlagen, aber auch nur aus dem Grund, falls das Date für sie scheiße wird, dass sie dann gleich einen Zug da einstellen kann und dann nach Hause fahren kann, hat sie mir dann hinterher verraten. so war das dann. So hab ich sie kennengelernt. Und sind jetzt eine Ewigkeit zusammen und haben jetzt seit fast neun Monaten unseren ersten gemeinsamen Sohn, Noah, und ist im Moment sehr viel los bei uns zu Hause.
Das glaube ich. Und trotzdem hat sie Zeit gefunden, uns auch noch eine Frage zuzuspielen. Oh.
So, meine Frage an dich ist, welches Familienmitglied ärgerst du am meisten? Und wo schmeckt es am besten? Da kannst du ruhig ehrlich sein.
Da scheint sie irgendwas mit zu meinen.
Welches Familienmitglied? Ja, das müsste dann ihre älteste Schwester sein, Özlem. Die ärgere ich, glaube ich, am meisten.
Mit was?
Aber es ist mit allem
noch. Okay,
es ist, weil ich sie auch sehr mag, muss man dazu sagen. Also, wir verstehen uns sehr gut. Ihre ganzen Geschwister und ich verstehen uns sehr gut. Und am besten Ich weiß nicht, was sie jetzt hören will, aber am besten schlägt es bei ihrer Mama. Also falls, glaub, sie jetzt, falls sie jetzt gedacht hat, dass ich sage, es schmeckt bei ihr am besten, muss ich sie leider enttäuschen, bei ihrer Mama schmeckt es am besten. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nach Hause kommen kann.
Ja. Ich glaube schon, das ist in Ordnung. ihr könnt im Grunde zu Hause auch über Fußball sprechen. Sie hat nicht nur in der Regionalliga selber in Delmenhorst gespielt, sondern hat auch einen A- und B-Schein. Wie laufen Gespräche denn über Fußball denn eigentlich im Hause Hand ab?
Sie sind weniger geworden in den letzten ein, zwei Jahren. Aber vorher haben wir schon häufig darüber diskutiert. Auch über meine Leistung immer. Musste mir dann auch schon das ein oder andere Mal anhören, dass ich schlecht war oder dass das ein oder andere musste ich mir schon mal anhören, ja.
Also eine harte Kritiker, nein.
Ja, nee, jetzt mittlerweile nicht mehr. Also damals auch jetzt nicht so hart, aber sie ist auf jeden Fall eine Frau, die ein bisschen was vom Fußball versteht. Das kann man schon sagen, ja. Sie ist aber jetzt auch so.
Hilft das so im Verarbeiten von Sachen oder?
Ja, doch schon. Sie kann das schon gut einschätzen. Sie hat da schon auch einen gewissen Blick dafür, ja. Und aber es ist auch mittlerweile so, dass sie zu Hause auch keinen Fußball mehr sehen kann. Also sie sagt dann auch schon, den ganzen Tag läuft Fußball und sie kann nicht mehr.
Du hast bereits deinen oder euren gemeinsamen Sohn angesprochen. Jetzt im März dieses Jahres zur Welt gekommen ist Noah. Finn Ashley hatten wir schon mal zu Eingangs unseres Podcasts angesprochen. Den hast du damals mit 20 bekommen, aus einer ersten Beziehung, mittlerweile 12. Sprich, da ist ein ziemlich großer Altersunterschied vorhanden. Bist zum zweiten Mal Papa geworden, aber jetzt mit 33. Wie hat es sich angefühlt und wo stellst du jetzt Unterschiede auch fest?
Ja, obwohl es mein zweiter Sohn ist, muss ich doch sagen, ist doch vieles auch wieder neu. Also du hast ja gerade schon angesprochen, die sind 12 Jahre Unterschied. Und mit 33 und 20, jetzt nimmst du die Sachen natürlich ganz anders wahr. Vielleicht auch viel bewusster nimmst du das wahr. Vielleicht auch ein Tick intensiver alles als damals mit 20. Also es ist schon, obwohl es, wie ich gesagt habe, obwohl es mein zweiter Sohn ist, es ist schon auch für mich neu. Vieles, die sind 12 Jahre auseinander. Finn liebt Noah über alles. Es ist auf jeden Fall schön, immer zu sehen, wenn sie zusammen spielen, dass er der große Bruder ist und er geht auch richtig in seiner Rolle auf. Macht das wirklich ganz toll, ja.
Und wie läuft die Erziehung bei euch ab? Weil auch da haben wir herausgefunden, dass Semra ja studierte Sozialpädagogin ist.
Ja, gut, er ist jetzt noch sehr jung, aber so wie sich das herausstellt, wird sie schon eher die Strengere sein. Ich bin da doch eher so der Lockere. Sie wird das Strengere übernehmen. Ich will ja auch gut dastehen bei ihm. Ne?
Ganz naturell entsprechend.
Ja, genau. Also er soll ja auf mich gut zu sprechen sein.
Weihnachten steht vor der Tür. Wie läuft das im Haus Hand ab?
Also so richtig Weihnachten feiern wir schon ewig nicht mehr. Also ja, ich muss sagen, wir haben jetzt die letzten Jahre fast immer in Dubai verbracht, Weihnachten. Meine Frau ist ja sowieso Muslimin und da feiern die kein Weihnachten. Klar, mein Finn bekommt auch seine Geschenke, das ist alles nach wie vor das Gleiche. Aber dass wir jetzt Weihnachten feiern, das machen wir nicht. Wie gesagt, wir waren jetzt fast immer in Dubai. Haben dann dort am Strand Weihnachten verbracht, die Weihnachtstage. Dieses Jahr ist es ein bisschen anders. Dieses Jahr besuchen wir die Las Vegas in Katar und verbringen da dann die Weihnachtstage.
Auch nicht schlecht.
Ja.
Klingt gut. Und Wünsche fürs neue Jahr sind vor allem, Auch Gesundheit?
Ja.
Oder doch was ganz anderes?
Nein, das ist immer der erste Wunsch und der wichtigste. Gesundheit. Der Rest ist Nebensache. Was kommen soll oder kommen will, kommt. Was nicht, ist auch nicht schlimm. Also das Wichtigste ist Gesundheit. Dass die Familie gesund ist, dass die Leute um einen rum natürlich gesund sind. Das ist für mich immer das Wichtigste. Wie gesagt, der Rest kommt oder kommt nicht.
Ja, das sehen wir auch so. Vor allem Gesundheit, ein sehr schönes Schlusswort, wie ich finde. Vielen Dank für dieses sehr ausführliche Gespräch, auch mit vielen Geschichten, die man so im Detail noch nicht kannte. Und ja, wir hoffen, dass es dir auch ein bisschen Spaß gemacht hat. Uns auf jeden Fall sehr viel. Und wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, vielen Dank an dich und ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Das war die erste Folge unseres neuen Podcasts. Ab sofort erscheint immer zum Monatsende eine neue Folge, in der wir euch Spieler, Trainer und Verantwortliche aus dem Umfeld der Rothosen von ihrer ganz persönlichen Seite vorstellen. Seid also gespannt. Bis zum nächsten Mal bei Pur der HSV.